Für die heutige Folge des Prothesentalks in der Prothesengemeinschaft habe ich für euch Julian Napp zu Besuch. Julian ist Orthopädietechnikermeister bei Otto Bock und betreut interessanterweise die Sommer- und Winterspiele, also die Paralympischen Spiele vor Ort in der Werkstatt. Und ja, was er so im Alltag macht, wenn gerade keine Spiele sind und was die Spiele für eine Herausforderung für ihn als Leiter der Werkstatt bedeuten, das wird er uns heute erzählen.
Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Julian, ich grüße dich.
Schönen guten Tag.
Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast, gerade jetzt, wo es wieder in deine wahrscheinlich heißeste Phase des Jahres geht, alle 2 Jahre. Für die Zuschauer da draußen, beziehungsweise Zuhörer in dem Fall, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Julian Napp und ich bin seit jetzt fast 20 Jahren Orthopädietechniker oder in der Orthopädietechnik tätig. Die ganzen 20 Jahre auch schon bei der Firma Otto Bock. Ich habe damals meine Ausbildung gestartet, 3,5 Jahre noch und danach 10 Jahre fast als Geselle gearbeitet, hier im Patient Care Center in Duderstadt. Und dann habe ich meinen Meister gemacht und auch die restliche Zeit eigentlich auch hier im Patient Care gearbeitet bis vor 2 Jahre und bin dann gewechselt in den Bereich Marketing, um hauptsächlich Events zu organisieren. Und da liegt der Fokus natürlich auf den Paralympics.
Stark. Und du machst auch, ich glaube, da hatten wir nämlich unsere beiden Gesichter auch das erste Mal zusammengeführt, die Talent Days. Begleitest du die noch mit oder hast die mal mit begleitet?
Die Talent Days und auch Running Clinics, die begleite ich auch noch mit. Das sind ja aber dann meistens immer nur so 2-3 Tagesveranstaltungen. Und da bin ich als Techniker auch sehr oft vor Ort oder auch in der Organisation, Planung, Durchführung dann halt auch tätig, um vor Ort die Sportprothesen der Anwender anzupassen und zu korrigieren, sodass die dann auch ordentlich laufen können.
Ja. Ich höre schon raus, da ist auf jeden Fall eine Ambition für die sportliche Seite der Orthopädietechnik entstanden über die Jahre. War das so von Anfang an etwas, was dich interessiert hat oder ist das irgendwie gewachsen, nachdem du bei Otto Bock gearbeitet hattest?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, weil bei mir war es so, dass ich mit 13, 14 mir schon Gedanken gemacht habe, was möchte ich denn irgendwann mal werden? Und zufällig war bei uns in Duderstadt da gerade ein paralympisches Sportevent und habe mir das mit angeguckt und habe gedacht, boah, ja, Prothesen und Sport, das ist schon echt eine ziemlich coole Sache, das kann ich mir vorstellen. Habe dann ein Praktikum gemacht und aber recht schnell festgestellt, dass Sport eigentlich gar nicht so der Fokus ist von der prothesischen Versorgung, sondern es geht erstmal darum, den Leuten den Alltag wieder zu ermöglichen. Und bin dann dabei geblieben und nach den ersten paar Jährchen hatte ich dann die Möglichkeit, also das erste Mal dann in 2012, vor 12 Jahren, mit zu den Paralympics zu fahren, damals noch als normaler Techniker in der Servicewerkstatt und war dann in London und da hat es mich dann so richtig gecatcht und seitdem habe ich dann den Fokus auch auf die Sportprothetik gelegt, mich mit ein paar Sportlern auch zusammengesetzt und die dann versorgt. Damals in erster Linie dann auch der Heinrich Popov und über die Schiene dann immer mehr in den Sport reingekommen und mittlerweile ja beschäftige ich mich täglich damit.
Schön. Krass, also richtig schön so aus dem Wunsch raus dann hin in die ja fast alltägliche Passion. Aber genau die Erfahrung musste ich auch machen am Anfang. Ich bin auch ziemlich flott dahin gegangen als Anwender, also aus Anwendersicht und habe dann gemerkt, so boah, cool, Sportprothese ermöglicht den Leuten wieder aktiv zu sein. Du kannst wieder rennen und irgendwie jeder sollte eine Sportprothese haben und dann kommt man erstmal in diese Prothesenwelt richtig rein und sieht, krass, du hast echt Glück, dass du diese Sportprothese überhaupt benutzen kannst und dass du sie ja überhaupt integrieren kannst und dein Körper das so akzeptiert und zulässt und dass der Hauptfokus wirklich dann auf den Alltag liegt und da auch die meisten Leute schon ihre kleinen Probleme haben, überhaupt klarzukommen. Dementsprechend ja, catcht einen das noch mehr und ich kann es mir nicht vorstellen, also ich habe so ein paar Bilder im Kopf, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, so bei den Paralympics, da geht ja emotional den Leuten richtig nochmal die Pumpe und wenn man dann in so einem Sportcamp, sag ich jetzt mal, ist, nur noch von Spitzensportlern umgeben ist, die da um die höchste Medaille der Welt, also die größte Auszeichnung als Sportler überhaupt kämpfen, da geht natürlich eine ganz andere Atmosphäre ab. Ja, wie war das für dich so? 2012, London war es, glaube ich.
Genau.
Waren die ersten Spiele für dich? Du warst Orthopädietechniker zu der Zeit als, warst du Meister?
Nee, damals Meister. War ich noch Orthopädietechniker, also
okay.
In Anführungsstrichen nur Geselle. Ja. War da mit, aber es war, ja, es war wie in einer anderen Welt. Also ja. Man hat sich vorher nur, in Anführungsstrichen, nur mit dem Alltag beschäftigt und man kennt natürlich die Probleme der Anwenderin und ja, wenn man dann sieht, was auf einmal wirklich in diesem Spitzenbereich möglich ist und wie auch die Leute dann eine ganz andere Einstellung zu ihrem Hilfsmittel haben und dann ist natürlich genau dieses Event noch im Vordergrund, es ist eine wahnsinnige Atmosphäre, es ist wahnsinnig freundlich, familiär, also ich sag, oder wir sagen immer, es ist wirklich eine Paralympic Family. Also du kommst cool. dahin und wirst mit offenen Armen aufgenommen und man kommt mit jedem ins Gespräch. Da gibt's keine Star-Allüren egal wer, egal wann. Das ist einfach ja eine wahnsinnig freundliche, warme Atmosphäre mit Fokus natürlich auf den Sport, auf den Wettkampf. Und ja, da ist man dann auch schon, also ich war schon sehr stolz, dass ich da Teil dieses Großen und Ganzen sein konnte, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist.
Ja, aber schon ein wichtiger Teil. Also das spielen wir nicht runter. Das ist schon für die Sportler. Ich meine, ich habe ja auch mit dem einen oder anderen irgendwann mal sprechen dürfen. Die sind immer sehr dankbar, wenn da wirklich Leute vor Ort sind, die wissen, was sie tun. Und ja, ihr wurdet auch immer positiv gelobt, wenn dann irgendwas fehlte. Oder auch jetzt bei den Invictus Games, da wart ihr auch mit einer Werkstatt dabei, da waren wir auf der Reha-Care direkt nebenan und da hat man das ja auch ein bisschen gemerkt, wie beliebt dieses Ottobock-Zelt dann auf der Ebene ist, auf der sportlichen Ebene. Also das ist ja nicht nur, ey, ich habe was kaputt, ich komme mal da rein, sondern es ist ja auch wirklich so, ich komme mal da rein und sag mal hallo, wenn die gerade mal eine Sekunde Zeit haben und spreche mal mit denen einfach nur. Ne? Das ist schon echt, es war schon spürbar, dass da so ein bisschen familiäre Atmosphäre ist, definitiv. Wo steigen wir ein? Ich würde sagen, wie ist denn für dich die Organisation? Also ich meine, alle 2 Jahre finden Paralympische Spiele statt. Wie lange nimmst du dir immer Vorlaufzeit schon vor den Spielen, um alles zu organisieren? Was musst du organisieren? Erzähl mal so die Vorbereitung von den Spielen. Vielleicht auch den Unterschied Sommer-Winterspiele.
Ja, also es geht, also nach den Spielen ist vor den Spielen, kann man wirklich schon genauso sagen, ist direkt nach den Spielen oder nach den Winterspielen in Peking ging es direkt in die Vorbereitung für die Sommerspiele dann in Paris. Teilweise überlappt sich das auch so ein bisschen und dann geht es erstmal los mit so, ja, ich nenne es mal Basics, man fährt erstmal hin, man guckt sich die Locations an oder man spricht mit dem Veranstalter von den jeweiligen Paralympischen Spielen und ja, guckt dann erstmal, wo man überhaupt seine Werkstatt eröffnen kann oder wo dann der Standort der Werkstatt ist. Da gibt es natürlich verschiedene Kriterien, die vom Veranstalter erfüllt sein müssen oder an die wir uns auch halten müssen. Das ist natürlich auf einmal die Größe und die Lage auch der Werkstatt, wo man so ein bisschen gucken muss. Also sollte schon relativ zentral liegen und wir brauchen halt auch ungefähr eine Größe von 650 Quadratmetern mittlerweile. Also das ist nicht mal eben so nebenbei aufgebaut, sondern das ist schon relativ groß. Und ja, wie gesagt, relativ zentral gelegen, weil das Olympische Dorf ist halt auch ziemlich groß. Und wenn du dann einen Platten hast oder dir geht irgendwas kaputt und du musst erstmal einen Kilometer laufen oder fahren mit dem Platten, um dann in die Werkstatt zu kommen, ist das natürlich auch schon ein großes Problem.
Auf jeden Fall. Also.
Genau. Damit geht es dann halt los. Und genau, wenn wir dann ungefähr wissen, in welche Räumlichkeiten wir kommen, dann wird geplant, wie sieht unsere Werkstatt aus, welches Equipment benötigen wir, Werkbänke, Maschinen, Lagerfläche und so weiter. Wie gesagt, unsere Werkstatt ist ungefähr jetzt in Paris 650 Quadratmeter groß. Da passt ordentlich was rein. Und das muss halt im Vorfeld geplant werden.
Was planst du also fürs Lager zum Beispiel? Was kann man sich da vorstellen? Was liegt da in eurem Lager rum?
Was liegt rum? Also wir analysieren natürlich die vergangenen Spiele, gucken, wie viele Reparaturen wir hatten und auch, wie die Reparaturen aufgeteilt waren. Und wir haben meistens so um die 70% Rollstühle. Daher das meiste, was wir als Reparaturersatzteile mit haben, sind ja, Ersatzreifen, Schläuche, Bremsen, vielleicht Vorderreifen, die einfach verschlissen sind oder die kaputt sind, die wir dann austauschen können. Und dann haben wir in Anführungsstrichen nur 20% prothetische Sachen. Da sind natürlich auch die klassischen Verschleißteile in Anführungsstrichen oder die kaputt gehen, sind Ventile. Wir haben Liner dabei, auch mal Füße und sowas alles. Und 10% ist dann so das restliche Equipment, was es halt sonst noch so in der ganzen Sportwelt da zu finden ist.
Also das heißt, die Leute kommen dann auch gar nicht so mal mit dem allerbesten Voraussetzungen an, wenn du schon von verschlissenen Reifen sprichst. Ich meine, so ein Reifenverschleiß, der nicht von einer Runde auf einer Tatanbahn oder so. Ist jetzt so ein spontaner Gedanke von mir, kann man da einen Unterschied erkennen, so in den Nationen, die vor Ort sind, dass man sagt, so, boah, finanziell schwaches Land, die Leute kämpfen da wirklich nicht nur um die Medaille, sondern auch darum, überhaupt dieses Equipment dafür zu bekommen?
Kann man schon sagen. Es gibt natürlich die Länder, die ein bisschen ärmer sind oder die Sportler, wo man genau weiß, dass die jetzt nicht gerade so die finanziellen Mittel haben. Die kommen dann mit ihrem Hilfsmittel an, aber wir reparieren auch nicht nur die Hilfsmittel, die jetzt zum Beispiel für den Sport sind, sondern wir reparieren auch Hilfsmittel für den Alltag. Okay. Und da merkt man dann natürlich schon, dass da dann genau gewisse Reifen einfach verschlissen sind. Die tauschen die dann einfach aus, sind da sehr dankbar für. Aber es geht uns ja auch darum, so ein bisschen auch Chancengleichheit zu schaffen unter den Sportlern. Und wenn dann auch der Alltagsrollstuhl beschädigt ist oder kaputt ist oder die Alltagsprothese, der Sportler muss ja auch irgendwie zum Wettkampf kommen. Und wenn er 2 Wochen lang oder 1 Woche lang mit einem platten Reifen rumfährt, dann sind die Arme natürlich auch ein bisschen müder als von jemandem, bei dem das nicht so ist. Und daher haben wir uns dazu entschieden, wirklich alles zu reparieren, was reinkommt. Und auch da kommen dann noch so verrückte Sachen, auch wenn es dann nur die Brille vom Schiedsrichter ist, die wird auch repariert. Oder ein Blindenstock oder was man da dann nicht alles noch so für Equipment hat, was so kaputt gehen kann.
Ja, helfen, wo man helfen kann quasi.
Genau, dafür sind wir ja da.
Das macht es dann auch am Ende aus und ich glaube, das schiebt euch dann auch in diese familiäre Position, dass ihr dann sagt, so, nee, komm, wir sind keine Brillentechniker, sondern Orthopädietechniker, so, das fasse ich jetzt nicht an. Gab's da oder so aus dem Stegreif raus, die verrückteste Reparatursituation oder sowas, hattest du da ein Erlebnis, wo du immer wieder dran denken musst und du denkst, boah, das war, weiß ich nicht, total unter Zeitdruck oder eine total komplexe Reparatur, die dich Nerven gekostet hat?
Also es gibt immer mal Sachen, also ich glaube, bei jedem Event hat man irgendwelche Sachen, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat, dass es das gibt und dann taucht es auf einmal auf. So als unter Zeitdruck fällt mir immer ein, was es eigentlich regelmäßig gibt, ist zum Beispiel, wenn man beim Rollstuhl Rugby oder beim Rollstuhl Basketball, da haben wir direkt in den Wettkampfstätten haben wir auch eine Werkstatt vor Ort. Allgemein haben wir eine Hauptwerkstatt, muss man dazu sagen, im Olympischen Dorf und 14 Venues. Also beide direkt an den Wettkampfstätten, beim Basketball, beim Shooting, beim Boccia und so weiter, beim Tennis. Überall haben wir so eine kleine Werkstatt noch. Und wenn es beim Basketball passiert ist, schon öfters, dadurch, dass es ja doch ordentlich Kontakt zwischen den Rollstühlen gibt, dass da gleich in der ersten Viertel was kaputt geht. Dann kriegst du den Rollstuhl in die Werkstatt, Rahmen gebrochen und dann muss man schnell mal schweißen direkt vor Ort. Und dass er dann zumindest im dritten Viertel oder am Ende des Spiels wieder mitspielen kann und nicht komplett das ganze Spiel ausfällt. Wahnsinn. Das gibt es schon regelmäßig. Auch beim Tennis ist das so, wenn da irgendwas kaputt geht am Equipment, dann hat man 10 Minuten Zeit, um das zu reparieren. Das wird dann direkt auf dem Feld gemacht. Und wenn man länger braucht als 10 Minuten, dann ist man halt disqualifiziert und man ist raus. Genau da sind wir halt auch beim Tennis an den zwei Wettkampfstätten, um genau das zu gewährleisten, dass da irgendwie nicht eine Disqualifikation aufgrund von einem technischen Problem entsteht.
Wahnsinn. Ihr hängt dann richtig mit in den Chancen der Athleten auch mit drinne.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja ärgerlich, ne? Oder was heißt ärgerlich? Es ist untertrieben. Die Sportler bereiten sich 4 Jahre auf diesen einen Wettkampf vor. Ja. Wenn nicht sogar noch länger, ihr Leben lang. Und wenn dann auf einmal ein platter Reifen dir einen Strich durch die Rechnung macht oder eine gebrochene Schraube oder so, das darf natürlich nicht sein. Und deswegen sind wir vor Ort, um das so ein bisschen, ja, abzufangen, also, dieses Risiko.
Ja, das ist schon echt eine harte Herausforderung. Hast du vielleicht so mal so ein paar Zahlen? Also das wird jetzt in meinem Kopf immer größer. Also ich meine, diese 650 Quadratmeter Werkstatt, die war gerade schon eine Wow. Und jetzt sagt er noch, ja, wir sind noch an den ganzen einzelnen Orten, sind wir auch noch vor Ort. Wie viele Leute nimmst du mit? Wie viele Menschen, wie viele Sportarten gibt es da? Hast du da vielleicht so ein paar Zahlen?
Ich habe Zahlen. Also wir sind insgesamt mit 164 Technikern vor Ort.
Boah.
Über 4 Wochen. Also für uns geht es halt vor den Spielen schon los mit Aufbau der Werkstatt und danach wieder Abbau der Werkstatt. Wir haben 14 Werkstätten außerhalb von dem Olympischen Dorf, das heißt direkt an den Wettkampfstätten. Die sind dann aber ein bisschen kleiner. Wir sind ein sehr internationales Team. Das finde ich auch immer sehr spannend. Wir kommen aus 41 Ländern und sprechen 31 Sprachen. Und wahrscheinlich wird es wieder so sein, dass wir über 2000 Reparaturen haben. Das ist so die letzten Male immer so die Benchmark gewesen. Das waren meistens 2000, 2200, 2300 Reparaturen so in dem Schnitt dann hatte. Und von den Sportlern her, ich glaube, es sind fast 5000 Sportler da. Ja, also kann man auch ungefähr anhand der Reparaturen sehen, bei 5000 Sportlern, dass fast jeder Zweite uns irgendwann mal braucht. Leider, sage ich mal so, weil jedes Mal, wenn man uns braucht, ist ja ein Problem da.
Ja, aber schon echte Hausnummern. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass 5000 Sportler, also Parasportler, wir sprechen ja jetzt vom Parasport, dass da 5000 Sportler vor Ort sind.
Ja, na gut, man muss auch sagen, das hat nicht jeder von den Parasportlern dann auch Equipment.
Ne? Also nee, aber trotzdem sind es ja 5000.
Genau, Sporten. Es gibt natürlich auch dann die Blinden, die haben natürlich zum Beispiel kein Equipment. Aber es ist schon eine sehr große Veranstaltung und zu den Sportlern kommen ja immer noch die Trainer, Offiziellen und so weiter dazu. Für die stehen wir natürlich auch immer zur Verfügung.
Wahnsinn. Die Mitarbeiter, die du mitnimmst, 164 Techniker. Die sitzen ja nicht alle zusammen mit dir in Duderstedt. Wie koordiniert ihr die im Vorfeld? Also, dass die wissen, wann es losgeht, werden die akquiriert oder macht die Ausschreibungen dazu? Kann man sich dafür bewerben?
Genau, es gibt einmal anderthalb Jahre, ein Jahr vorher gibt es dann so eine, also von uns so eine Erinnerung, man kann sich bewerben, sowohl an unsere Patient Care Center weltweit, also unsere ganzen Otto Bock Niederlassungen, aber auch an unsere Kunden, also auch die ganz normalen Orthopädie-Werkstätten, gibt es so eine Erinnerung, ihr könnt euch bewerben, wenn ihr Bock habt und dabei sein, Teil des Teams werden. Und dann geben die Bewerbungen ein und aus diesen ganzen eingesendeten Bewerbungen wird dann das Team zusammengestellt, was ich immer so ein bisschen schwierig, oder es ist natürlich immer ein bisschen komplexer, weil man gucken muss, dass man, oder wir möchten natürlich so viele Nationen wie möglich dabei haben, so viele Sprachen wie möglich abdecken, weil ja nicht alle Sportler sprechen Englisch. Und dann ist es halt immer wichtig, jemanden in der Werkstatt zu haben, der dann die ja, Nationalsprache auch spricht, zum Beispiel Arabisch oder so, einfach um die Kommunikation besser hinzubekommen. Und dann muss man natürlich auch die verschiedenen Fachbereiche abdecken. Also wir haben jetzt nicht nur Orthopädietechniker dabei, wie man das vielleicht denken mag, sondern bei uns sind halt auch sehr viele Personen, zum Beispiel Bandagisten, Schweißer, wir haben Reha-Techniker, wir haben Prothetiker, wir haben Orthetiker, also wir haben aus den verschiedensten Fachbereichen haben wir dann Personen dabei, um halt genau auch die Reparaturen abdecken zu können. Wir haben auch Servicetechniker von uns dabei, die zum Beispiel die mechatronischen Kniegelenke mal checken können, falls da irgendwas kaputt geht. Wir haben Lageristen dabei, die schön im Lager halt unser Lager verwalten. Wir haben Rezeptionisten dabei. Also wir haben wirklich ein ganzes buntes Portfolio an Menschen, die dann da vor Ort sind und die sich für diese Spiele dann als Team zusammenfinden.
Stark. Das ist echt, das ist ein Riesending. Also ich bin gerade echt ein bisschen baff, was dahinter steckt. Ich habe schon damit gerechnet, dass es eine Aktion ist und etwas größer ist, aber die mit dem Ausmaß habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Catch mich gerade ziemlich, finde ich echt richtig spannend. Deine persönliche Vorliebe, lieber Sommer oder lieber Winterspiele?
Sommer.
Ja? Nur wegen Wetter oder auch wegen den Sportarten?
Wegen Wetter und wegen der Sportarten. Also ich bin schon auch ein großer Fan vom Rollstuhl-Basketball, von Leichtathletik, wenn man sich das anguckt. Ich finde aber auch Blindenfußball wahnsinnig interessant, sich das anzugucken. Und im Sommer sind es 22 verschiedene Sportarten. Und im Winter sind es, ich glaube, 6. Also man merkt schon, im Sommer ist das halt auch ordentlich größer. Und dadurch ist bei uns in der Werkstatt auch immer ein bisschen mehr Leben. Das Team ist größer. Mehr Sportler kommen vorbei. Und daher würde ich jetzt Sommerspiele präferieren, obwohl Winterspiele auch ihren Charme haben.
Definitiv, ja. Ist halt was anderes, aber ich glaube, ich wäre auch mehr der Sommermensch, also schon alleine wegen dem Wetter. wo waren die letzten Winterspiele? Die waren in
China.
In China, genau. Das war ja ziemlich künstlich da teilweise auch angelegt, ne? ja, eigentlich nur, ne?
Ja, aber man muss das immer so ein bisschen, glaube ich, ins Verhältnis setzen. Also natürlich, also die Spiele sind alle immer so ein bisschen künstlich angelegt. Man ist immer in dieser Bubble so ein bisschen drin. Und das war halt in China auch so. Da war es natürlich noch ein bisschen mehr, weil da der Corona-Aspekt noch dazu gespielt hat. Was es in China aber für mich persönlich ein bisschen schwerer gemacht hat oder für uns in der Organisation ist, dass das nicht alles zentral war, sondern es waren halt drei verschiedene Wettkampfstätten, drei verschiedene Orte, wo unterschiedliche Wettkämpfe stattgefunden haben. Und dementsprechend hatten wir da nicht nur eine große Hauptwerkstatt, sondern hatten eigentlich drei kleine Hauptwerkstätten, wo wir dann jeweils nur in Anführungsstrichen mit 8 Leuten waren. Und da war das Team so ein bisschen aufgesplittet und jeder war dann in seinem Hotel 100 Kilometer von dem anderen entfernt. Und da war halt, dieses Team war halt da so ein bisschen aufgeteilt und das war dann doch schon ein bisschen schwierig.
Das glaube ich. Schwierig für dich zu koordinieren wahrscheinlich auf der einen Seite und dann halt auch schwierig, spätestens beim Abendessen sitzt man ja dann doch mal irgendwo zusammen oder tauscht sich dann irgendwo nochmal aus. Wobei, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, gibt's bei euch so ein Abendessen? Ich weiß gar nicht, seid ihr 24/7 erreichbar für die Leute oder dürft ihr auch mal so machen?
Ja, also wir arbeiten in 2 Schichten in Paris oder werden in 2 Schichten arbeiten von 8 bis 22 Uhr. Das heißt, unsere Hauptwerkstatt halt offen und natürlich gibt's Frühstück und Abendessen und auch Mittagessen. Oh, das Mittagessen findet meistens dann im Olympischen Dorf statt, in so einer Kantine. Je nachdem dann, ob man dann Spätschicht hat, wird man dann zum Abendessen da auch noch hingehen. Und aber eigentlich ist es schon so, dass wir dann auch nach Feierabend, wir sind ja 24/7 zusammen. Selbst abends dann wird sich in der Bar getroffen, dann spricht man mal über die Reparaturen am Tag oder man lernt sich mal untereinander kennen, weil über die Hälfte der Leute, die jetzt dabei sind, sind das erste Mal dabei, die kenne ich noch nicht und die möchte ich natürlich auch gerne kennenlernen. Und ja, das geht nun mal am besten, wenn man abends sich dann nochmal zusammensetzt und nochmal über alles quatscht und vielleicht ein Bierchen trinkt oder so.
Das gehört dazu. Also definitiv muss man dann auch mal in diesen Feierabendmodus, glaube ich, kommen. Und wenn man da 14 Tage nur unter Strom ist, die Energie ist ja komplett weg. Also ich meine, es wird so schon mehr als anstrengend sein. Aber wenn man dann noch nicht mal zu Pausen kommt, ich glaube, das hat sich ja auch gewandelt. Also es war mal eine andere Zeit, glaube ich, wo man dann geguckt hat, dass man durchbuckelt und mittlerweile geht es ja dahin, dass man auch weiß, der Körper braucht Energie, um leistungsfähig zu sein. Ich meine, ihr arbeitet mit den Sportlern zusammen, die zeigen euch auch, dass da Ruhephasen und sowas eingehalten werden sollen. Wäre ja dann dumm, die Techniker dann da zu verbrennen regelrecht, dann hat man auch keinen Bock mehr darauf. Da macht man das einmal und nie wieder. Genau.
Ja, genau, aber für die Techniker soll es halt auch genau so sein, dass die haben sich beworben. Die sind in Anführungsstrichen freiwillig da, die machen das alles freiwillig und die wollen natürlich auch ein bisschen das Event mitnehmen, was wir versuchen, soweit es geht, möglich zu machen. Es gibt da jetzt, natürlich kann es mal sein, dass man ein bisschen länger arbeitet, wenn viel zu tun ist, dass das halt bis zum nächsten Tag fertig ist. Aber eigentlich sind die Arbeitszeiten schon relativ geregelt und es gibt auch Freizeit in der Woche und dass man sich auch mal die Stadt angucken kann. Und sowas, also
Schön. Schön, schön, schön. Organisation im Vorfeld. Du hast ja jetzt gerade schon einiges an Zahlen genannt und auch Klamotten, die ihr mitnehmen müsst. Ist das dann für dich so, dass du dann im Vorfeld dann auch überlegen musst, was du mitnimmst? Also musst du das, sage ich jetzt mal, auflisten, schreibst direkt deine To-Do und gibst da jedes einzelne Teil an oder wird das von wem anders noch koordiniert?
Nee, das mache alles ich. Wir von der Organisation her gucken wir natürlich am Ende der Spiele, also der vorherigen Spiele, okay, was war gut, was war schlecht, was können wir verbessern, wo wollen wir das nächste Mal hin? Und dann schreiben wir schon gleich auch wieder genau die neuen Ersatzteile auf und wissen dann, okay, ich muss vielleicht ein bisschen mehr Reifen mitnehmen, ein bisschen weniger Kniegelenke. Es gibt auch vielleicht ein neues Kniegelenk oder es gibt neues Equipment, was ich gerne dabei hätte. Dafür wurde das alte nicht mehr benötigt. Das heißt, das wird rausgestrichen. Und so wird dann für jede Spiele wird jedes Ersatzteil nochmal durchgeguckt und kommt dann auf so einen großen Prüfstand und wird dann ergänzt oder weggestrichen und auch die Anzahl wird angepasst, so dass wir dann aber trotzdem in Summe über 10.000 Ersatzteile haben.
Jetzt frage ich mal ganz direkt und ganz blöd, wer bezahlt das?
Wir, also genau, es ist Zeit Otto Bock. Genau, die Reparaturen vor Ort, die sind für alle kostenlos. Das ist unser Sponsoring. Wir wollen die Leute unterstützen, dass sie ihre Leistung bringen. Und genau, alles, was da verbraucht wird, geht dann halt auf Kostenstelle Otto Bock.
Wahnsinn. Krass. Also das ist auch finanziell ein Riesenaspekt. Also ich meine, die Techniker vor Ort, die Werkstatt vor Ort, die Ersatzteile sind schon Hausnummern bei, definitiv. Also Reifen gehen ja noch, aber wenn man dann auch anfängt, Rahmen zu tauschen oder prothetische Versorgungsmittel da, Füße oder sowas tauscht, ja, da kommen schon Zahlen zusammen, sicherlich.
Genau.
Sportartentechnisch, hast du ja schon gesagt, so dein Favorit ist so ein bisschen Rollstuhlbasketball, favorisierst du und Leichtathletik. Hattest du da mal so ein Ding, wo du sagst, so, boah, geil, in der sportlichen Leistung hatte ich jetzt meine Finger irgendwie mit drinne, dass du das so für dich nochmal hervorgehoben hast?
Also ja, mehrere tatsächlich. Also es war damals schon in London, war das so, dass ich mit einem Sportler, der im Vorfeld leider sehr viel abgenommen hat, oder was heißt leider, also für die Wettkämpfe, du nimmst ab, du bist im Training, du bist in Shape, da hat die Sportprothese halt nicht mehr gepasst. Also der schafft nicht mehr, hat 10 Kilo abgenommen. Das hat ihm natürlich nicht dran gehindert, da jetzt noch weiter Sport zu machen. Und dementsprechend war sein Stumpf ganz schön ruiniert. Also er hatte überall Blasen, der war offen. Und dann hat der Arzt ihm gesagt, hier, bitte stopp jetzt. Du kannst eigentlich damit nicht mehr teilnehmen. Und wir wir haben uns dann angeguckt und haben gesagt, pass auf, wir versuchen dir einen neuen Schaft zu machen. Du hast nochmal ein paar Tage Regenerationszeit und dann guck doch nochmal, ob du dann vielleicht mit dem neuen Schaft starten kannst. Und das konnte er auch. Er war mega happy und hat dann auch, ich glaube, den 5. oder 6. Platz beim Speerwurf gemacht. War dann also mega happy, dass er überhaupt dran teilnehmen konnte. Das waren seine ersten Paralympics. Und dann 2 Jahre später oder 1 Jahr später war er dann bei der Weltmeisterschaft und da hat er dann halt seine Silbermedaille geholt bei der Weltmeisterschaft und kam dann auch wieder vorbei und hat sich recht herzlich bedankt, weil das immer noch der Schaft war, den wir ihn damals gebaut haben. Und kam dann genau mit der Silbermedaille bei uns vorbei und war mega happy und genau, das macht einen dann schon wirklich stolz. Zu sehen, dass man dann mit seiner Arbeit doch jemandem geholfen hat, seine Leistung zu erfüllen, wenn es nicht direkt vor Ort war, aber dann halt ein paar Jahre später. Und wir sind immer noch in Kontakt. Also da entstehen auch viele Freundschaften. Ich hatte das ja gesagt, paralympische Familie. Also mit sehr vielen Sportlern bin ich dann auch immer noch in Kontakt geblieben. Und der eine oder andere ist mittlerweile auch Trainer und kommt immer noch gerne bei uns vorbei und wenn es nur ein Kaffee ist und mal ein bisschen erzählen, was so die letzten 4 Jahre passiert ist.
Also dafür habt ihr dann auch noch vor Ort Zeit. Also ihr seid da nicht so, dass ihr nur noch die fliegenden Schraubenschlüssel habt, sondern man kann schon noch kommunizieren, sage ich jetzt mal.
Ja, die Zeit nehme ich mir. Ja. Gerade für den Leuten, die mit denen man schon länger zusammenarbeitet. Da sollte es dann auch möglich sein, auch mal 2-3 Minütchen noch zu quatschen und mal Hallo zu sagen. Und ja, es gibt natürlich Hochphasen, wo wirklich so ein Gespräch wahrscheinlich nicht möglich ist. Also gerade so in der Vorbereitung auf die Spiele, so die Woche davor, da ist immer sehr viel los. Die Leute reisen an. Auf dem Flug ist vielleicht was passiert. Die wollen einfach nur nochmal checken lassen, ob alles wirklich für den Wettkampf stabil ist, ob das alles passt. Und dann gehen die Wettkämpfe los, dann geht vielleicht mal was kaputt. Dann ist auch immer noch viel Trouble. Aber so zum Ende hin, wenn die Wettkämpfe vorbei sind und so weiter, dann wird es meistens auch ein bisschen weniger mit Reparaturen, sodass man dann nochmal ein bisschen Zeit hat zum Durchschnaufen.
Klar, ihr seid natürlich dann, weil ihr oder insbesondere dann auch noch vorbereiten müsst, also klar, ihr füllt die Werkstatt, nachdem sie aufgebaut ist, füllt ihr die ganze Werkstatt noch auf, richtet die ja selbst ein. Ja. Das heißt, ihr bringt auch Werkbänke und Co. Bringst du alles aus, kommt das aus Duderstedt oder wird das irgendwie gestellt?
Nee, das kommt alles aus Duderstadt. Ich habe Anfang des Jahres in Anführungsstrichen alles bestellt, was ich brauche. Das hat ja teilweise auch ein bisschen Lieferzeit. Wir haben hier ein externes Lager aufgebaut, also eine Lagerhalle. Und da habe ich tatsächlich schon die ganze Werkstatt einmal aufgebaut, um dann halt auch das Werkzeug schon in die einzelnen Werkbänke zu verteilen. Also in jeder Werkbank, je nachdem, für welches Spezialgebiet die dann eingesetzt wird, ob dann für die Bandagistik oder fürs Speisen, ist halt unterschiedliches Werkzeug drin. Und da habe ich dann einmal schon das ganze Werkzeug verteilt, und so schöne Werkbank-Einlagen, dass man auch genau weiß, wo welches Werkzeug hingehört.
Ja. Und sehr praktisch, die Dinger.
Ja, gerade für die Leute, die das erste Mal dabei sind und wenn man dann im Stress ist und man nimmt das Werkzeug raus, das liegt auf der Werkbank, ja, wo gehört es jetzt hin? Weiß ich nicht, dann wissen die genau, wo muss ich es wieder hinsortieren, dass es dann für den nächsten auch wieder genau an Ort und Stelle ist. Genau, und vor 3 Wochen war es dann soweit, dass wir das Ganze fertig hatten. Wir haben das auf LKWs verladen und schon runter nach Paris gefahren. Also wir hatten 4 volle LKWs von der Masse her. Das ist jetzt schon in Paris angekommen, wird da eingelagert, weil das vor den Olympischen Spielen schon in diesen Sicherheitsbereich reingefahren werden muss.
Ja, okay.
Dann wird das einmal gecheckt, ob das auch alles das ist, was wir angegeben haben oder ob da irgendwelche fragwürdigen Sachen dabei sind. Und genau, dann wird dieser Sicherheitsbereich hochgezogen. Dann kommen die Olympischen Spiele und erst nach den Olympischen Spielen kommen wir dann wieder an unser Equipment ran, um dann die Werkstatt einzurichten da vor Ort.
Wahnsinn. Und dann habt ihr, wie viele Tage hast du Zeit, um vor Ort alles zu machen, bevor die Sportler anreisen?
2 Tage. Also wir haben 2 Tage, um die Werkstatt aufzubauen. Dann noch einen 3. Tag, wo es dann das Pre-Opening ist. Also eigentlich vielleicht noch einen 3. Tag dazu, wo man so ein bisschen Feinheiten machen kann. Da sollte eigentlich schon alles offen sein. Da wird nochmal geguckt, ob auch alles funktioniert, auch vom Veranstalter her. Und dann am 4. Tag reisen die ersten Sportler an. Und dann ist so eine Woche, bis dann die Eröffnungsfeier ist.
Ja.
Wahnsinn. Und danach halt das Ganze wieder rückwärts. Also nach der Abschlussfeier das Ganze wieder abbauen, wieder verladen in LKWs und dann nach Duderstadt fahren. Für die nächsten Spiele vorbereiten.
Wieder analysieren, wieder von vorne schauen, was ist passiert, was muss fürs nächste Mal ein bisschen optimiert werden. Das ist schon echt es klingt nach einem coolen Job. Also bestimmt auch stressig und hängt sehr viel dran, sehr viel Verantwortung, die da auf dir lastet. Aber ich glaube, mehr Abwechslung kann man, glaube ich, gar nicht haben. Also so eine richtige Routine, dadurch, dass es ja auch immer an einem anderen Standort ist. Du hast ja nicht so, dass du dann sagst, okay, wir bauen jetzt alles ab und dann nächstes Jahr fahren wir halt dahin und bauen da einfach alles auf, sondern du musst ja vor Ort wirklich gucken, wo kann ich überhaupt hin mit meinem Zeug, wo können wir uns hinstellen, wo haben wir die Möglichkeit, die bestmögliche Versorgung dann zu gewährleisten, dass du dann die entsprechenden Stromanschlüsse auch zum Schweißen hast. Das kommt halt nicht mal eben aus einer normalen Steckdose. Je nach Land hast du da auch noch Unterschiede, dass du dann nicht einfach eine normale Steckdose hast. Da sind echt immer wieder neue Herausforderungen bei.
Genau.
Ist schon mal richtig was untergegangen, wo du sagst so, oh fuck, da habe ich nicht dran gedacht, wo du so ein bisschen aufgelaufen bist vor Ort, hast vielleicht noch vor am Ende lösen können, aber
Negativerlebnis. Genau, also erstmal hast du das genau richtig erkannt. Also ich habe auch so am Anfang, als ich da noch nicht so in der Organisation drin war, habe ich gedacht, naja gut, das ist eine Werkstatt, die wird einfach um die Welt geschickt und zwischendurch einfach eingelagert. Aber ja, wenn du in Japan hast du ganz andere Stromanschlüsse als jetzt in Paris. Also konnten wir die Sachen von Japan natürlich nicht jetzt in Paris nehmen. umgekehrt jetzt auch, wenn ich jetzt die Sachen aus Paris habe, die kann ich dann nicht in 4 Jahren einfach nach LA schicken, sondern das wird halt immer neu gemacht.
Ja.
Und so ein richtiges negatives Erlebnis gab es natürlich, also ja, gab es schon. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, was wir mal hatten, das war, dass wir Schraubstöcke für unsere Werkbänke natürlich dazu bestellt haben und dann vergessen aber haben, die Schrauben, um die Schraubstöcke da drauf zu befestigen.
Oh nein.
So, dann stehst du da und hast quasi, dann musst du nochmal los in dem jeweiligen Land und musst dann irgendwie natürlich in den Baumarkt und dann die passenden Schrauben dafür finden.
Oh.
Dann hattest du die Schrauben, aber dann ist dir aufgefallen, dass du vielleicht doch den, also wir haben einen Akkuschrauber dabei gehabt, aber der Akkuschrauber halt nicht für die Bohrmaschine ausgelastet war, um da ein 12 mm Loch zu bohren, weil nur ein 10 mm Bohrer reingepasst hat in den Akkuschrauber. Also fährst du nochmal los und holst dir noch einen Akkuschrauber oder eine neue Bohrmaschine. Aber genau, sowas ist halt passiert mal, so Kleinigkeiten.
Ja, aber treibt einem dann, je nachdem, wo der Zeitplan gerade steht, kann es einem schon heftigen Schweiß auf die Stirn treiben.
Genau, ja. Oder was auch passiert, das fällt mir gerade ein, Gefahrstoffe. Das ist auch immer ein Thema. Die sind natürlich bei uns auch immer vorhanden, ob das Kleber ist, ob das Harze sind, Härterpulver. Die sind dann einfach nicht durch die Sicherheitskontrollen gekommen und dann bist du halt in der Werkstatt und hast keinen Kleber.
Oh,
da muss
ja.
man dann auch kreativer werden.
Also die geben den dann auch im Nachgang nicht frei, wenn du sagst, so, sorry, ich brauche das jetzt aber, oder?
Muss man gucken, je nachdem, welche Gefahrstoffe da drin sind. Also es kann sein, dass es dann schon im Zoll hängen bleibt. Gerade bei zum Beispiel Aceton oder anderen Verdünnungen ist es so, dass man die dann einfach nicht einführen darf.
Okay.
Da muss man dann irgendwelche Alternativprodukte im Land spontan beschaffen.
Wahnsinn. Boah, das kann dann auch mal kurz nervenaufreibend werden, wenn man nicht so drauf vorbereitet ist, wenn man damit rechnet, man kommt an, alles ist da und man hat es ja schon Probe aufgebaut im besten Fall, oder man hat seine Lieblingswerkstoffe, mit denen man arbeitet, seine gewohnten Werkstoffe, und muss dann einen Plan B herschaffen, wo man dann im ersten Moment nicht weiß, wie es genau funktioniert, sondern man muss sich auch da wieder rantesten, wobei man dann in dem Moment nicht gerade in der Lage ist, um irgendwas zu testen. Das ist natürlich dann schon herausfordernd, auch für den Kopf. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, Spontanität ist da alles. Aber da finde ich es auch sehr schön, dass wir so viele unterschiedliche Nationen haben, weil selbst wenn einem hier aus Deutschland nichts einfällt in alternativen Materialien, dann fragt man einfach die und die sagen dann auch, naja, pass auf, wir machen das bei uns aber schon lange mit der anderen Verdünnung, das funktioniert auch.
Okay.
Dann hat man nochmal einen anderen Denkansatz und kommt man dann doch immer eigentlich auf eine gute Lösung, dass man da was Schönes findet.
Das ist gut. Ja, das ist dann halt der Vorteil, dass man wieder genau aus jedem Land irgendwen dabei hat. Im besten Fall jemand aus dem Land, wo man dann auch die Austragung hat und der sich dann da mit den Gegebenheiten vor Ort auskennt, ja. Stark. Ich möchte jetzt nochmal kurz so auf den prothetischen Bereich nochmal im Besonderen eingehen, weil das ist ja halt auch Prothesengemeinschaft, so ein bisschen der Schwerpunkt des Podcasts. Ich glaube, oder ich denke jetzt einfach mal daran, dass die Paraleichtathletik da der größte Faktor ist, was Sportprothesen antrifft, oder? Also woanders kommen die ja, glaube ich, nicht vor.
Ja, also auf jeden Fall der größte Bereich. Man hat noch ein paar Sportprothesen im Bereich Badminton zum Beispiel.
Mhm.
Da gibt es noch den einen oder anderen, oder auch selbst beim Bogenschießen oder Shooting allgemein gibt es ein paar Prothesen, aber die sind natürlich sind eher Alltagsprothesen, die dann für den Sport ein bisschen umfunktioniert wurden. Aber ja, das meiste, also spezielle Sportprothesen, ist halt Leichtathletik, Triathlon. Das sind so die wichtigsten Sportarten für Sportprothesen.
Ja. Und die haben ja dann auch, ich meine, die reisen ja nicht nur an, die Jungs, und ballern dann kurz ihren Wettkampf und fliegen wieder nach Hause. Die haben ja dann vor Ort auch nochmal Vorbereitungszeit, Akklimatisierung, trainieren da und kommen dann auch gerade in den Vorbereitungszeiten dann noch mal rein und müssen dann noch mal was aufbauen lassen, oder was ist so bei den Paraleichtathleten, sage ich jetzt mal, so die Hauptreparaturursache?
Also was glaube ich häufig passiert, ist einfach Liner, dass der kaputt geht, dass der irgendwo einreißt und dann ein bisschen zwickt. Was sehr häufig passiert, ist Ventile. Da ist gerade so beim Weitsprung, man springt in den Sand, das Ventil setzt sich irgendwie zu, oder man hat irgendwie ein Sandkorn, was sich damit da reinsetzt und dann der Unterdruck nicht mehr hält. Dann gibt es sehr viele Kniegelenke teilweise, die hohen Belastungen oder die so ein bisschen Verschleiß aufweisen im Laufe der Vorbereitung. Also das passiert auch ziemlich häufig, und da können wir aber immer gut reagieren, weil wir genau die Sachen natürlich auch vor Ort haben. Aber genau in der Paraleichtathletik ist es so, dass ja durch die Prothesen, wir sind ja auch Prothesenhersteller, haben wir eigentlich zu vielen Sportlern echt ein sehr enges Verhältnis. Auch jetzt ich persönlich über die Jahre hinweg schon aufgebaut, sodass du auch in der Vorbereitung, also wenn die Deutschen sind zum Beispiel, glaube ich, vorher noch im Trainingslager, ich glaube in Nizza, eine Woche vorher. Und wenn da irgendwas passiert, selbst in dem Vorbereitungscamp, dann wird schon gleich eine WhatsApp oder eine E-Mail geschickt. Ach so, übrigens, pass auf, bei mir ist Ventil kaputt gegangen, bei mir ist das kaputt gegangen. Ich komme in 3 Tagen mal vorbei, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Zum Beispiel bei den Deutschen ist es ja auch so, dass da, die haben ja ihren eigenen Nationaltechniker, das ist ja Peter Ferger, der dann da auch, ich weiß gar nicht, ob der bei der Vorbereitung dann schon in dem Trainingslager mit dabei ist, aber auf jeden Fall bei den Paralympischen Spielen ist er dann auch dabei, und wir stehen da auch im engen Kontakt. Er hat viele Sachen immer schon dabei, aber wenn es dann irgendwann mal Equipment braucht, was er nicht hat, oder wenn er mal eine Maschine braucht, dann kommt er auch regelmäßig vorbei, um unsere Werkstatt einfach zu nutzen.
Ja, der kriegt keinen Transporter mitgeschickt meistens. Das ist, ich habe ihn einmal beim Packen beobachtet, der hat dann seine 3 oder 4 Stahlkoffer, die er sich zuballert und die er dann ja auch vor Ort irgendwie transportieren muss. Das ist normal, deswegen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man dann als Techniker dann erst noch mit ins Trainingslager reist und dann nochmal zu den Spielen reist. Aber genau das hat er auch gesagt, ist halt auch eine coole Kommunikation dann untereinander, dass man so sagt, hey, hör mal, ich brauche jetzt mal fürs deutsche Team nochmal irgendwas, oder kann sich dann da nochmal was leihen oder auch mal das Werkzeug mit benutzen. Auch auf der Ebene dann, ne, als Team dann zu fungieren und diese familiäre Atmosphäre beizubehalten, das ist schon echt immer wieder schön von den einzelnen Leuten zu hören und wird auch von den Sportlern immer wieder auf jeder Ebene hervorgehoben, dass man sagt, so, wenn man aus dieser Bubble kommt, muss man erstmal ein paar Tage wieder klarkommen, weil man hat sich so wohl gefühlt, man war mit Gleichgesinnten, hatte 24/7 eine geile Zeit, und dann steckt man jetzt wieder im Alltag drinnen. Nicht, dass der Alltag bei jedem scheiße ist, aber es ist halt, es ist halt wieder dann der Alltag, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, bei uns ist das natürlich, also in Deutschland ist es natürlich auch immer ein großer Faktor, aber ich glaube, in vielen anderen Ländern ist das noch extremer, weil die Leute mit Amputation einfach in ihrem Alltagsleben in den arabischen Ländern oder auch in Afrika oder was weiß ich, einfach nicht so gewertschätzt werden, wie das vielleicht in den westlichen Ländern ist, ne? Ist das oder so? Mit Behinderung. Ja, also da merkt man schon, dass die schon sehr schnell auf so ein Abstellgleis geschoben werden. Okay. Und die haben da einfach nochmal die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten sich einfach zu connecten und dann halt über ihre sportliche Leistung dann auch im Land Anerkennung zu bekommen.
Natürlich, klar, für die dann nochmal das viel größerer Mehrwert dann, wenn man sagt, so im eigenen Land wird man gar nicht so wertgeschätzt oder ist dann als vermeintlicher Behinderter eher Abstellgleis oder wird weniger beachtet. sich dann da vor Ort mit den ganzen Sportlern auszutauschen. Das ist bestimmt eine richtige Herzenssache für die hier. Wow. Ja, da merkt man erstmal wieder, wie weltoffen wir eigentlich sind, beziehungsweise auch inklusiv gestaltet sind, obwohl man ja in Deutschland immer gerne meckert und sagt, Inklusion wird immer noch zu klein geschrieben. Und dann sollte man mal links und rechts auch mal in anderen Ländern gucken, wie klein man Inklusion überhaupt schreiben kann. Ja, es ist bestimmt noch Verbesserungsbedarf oder es ist noch Verbesserungsbedarf, aber es könnte auch deutlich schlechter sein.
Genau. So auch, ja. Denke ich das auch.
Julian, ich habe keine weiteren Fragen an dich. Ich bin ziemlich baff, wie groß das Ganze ist. Hat man, glaube ich, immer mal wieder gemerkt. Das hat mir zwischendurch die Worte geraubt. hab mir da auch ganz gut was mitgeschrieben noch. Hast du noch irgendwas, was du noch berichten möchtest aus der Phase der Paralympischen Spiele?
Also, ja, mir fällt jetzt so spontan auch nichts ein. Also, wir haben, glaube ich, alle Themen abgearbeitet. Ich kann nur sagen, ich freue mich riesig drauf. Immer wieder. Ist ein geiler Job, auch wenn die 3-4 Wochen saustressig werden. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist einfach ja meine Paralympic Family, die da vor Ort ist. Ich freue mich, die Leute wiederzusehen. Ich freue mich drauf, wahnsinnige Leistungen von denen zu sehen. Also umso öfters man dabei ist, umso mehr kann man dann auch die Leistungen, glaube ich, einschätzen, was die Personen da vor Ort wirklich bringen. Und ja, es wird eine geile Zeit. Und ja, hoffentlich auch eine sehr erfolgreiche für die Sportler.
Das hoffe ich auch auf jeden Fall. Kann man eure Arbeit vor Ort irgendwie verfolgen oder gibt's da, ich meine, Social Media wird ja auch immer größer. Gibt's dahingehend Pläne, euch mal so ein bisschen zu begleiten oder weißt du da nichts?
Also kann man auf jeden Fall. Jetzt muss ich überlegen, weil ich auf den sozialen Medien natürlich mich nicht so auskenne. Aber ich glaube, Passion for Paralympics ist quasi der Hashtag oder was auch immer, wo man uns verfolgen kann.
Ich glaube sogar dein eigener Kanal, aber das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes nochmal. Wir werden nochmal recherchieren und das Ganze hier dann verlinken für die Leute, die es interessiert und zu den Paralympics ein bisschen gucken möchten, was da alles abgeht bei Otto Bock. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Vorbereitung, auch mit den ganzen Zahlen und wünsche dir viel Nerven, auf dass alles klappt, dass ihr Spaß habt in Paris, aber auch genau die Erfolge feiern könnt und ja, einfach eine gute Zeit wieder habt.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank. War ein sehr angenehmes Interview, ein angenehmes Gespräch und nächstes Mal gerne wieder.
Vielleicht nach den Paralympics, so als Review, wie war's und wir überlegen
können wir gerne
uns
machen.
Alles klar. Danke dir und bis bald.
Ciao.
Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.